Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Gewinnt 2:1 auf Schalke und wir müssen drüber reden. Die ganze Zeit hätte ich noch gesagt, wir müssen leider drüber reden, aber das leider streiche ich jetzt mal. Hier ist der Vorwärts nach weit Podcast. Hier ist das Quick and Dirty nach dem Spiel auf Schalke, präsentiert von meinsportpodcast.de. Ja, und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich auch heute wieder nicht alleine. Heute mal wieder dabei, da freue ich mich ganz besonders drüber, ist Chris. Hallo Chris.
Ja, moin, Schuchti. Also erstmal müssen wir nicht drüber reden. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal schämen, wenn wir uns dieses Spiel angucken.
Ja.
Und ich glaube, wir waren lange Zeit auf ganz anderen Gesprächsstoff hier vorbereitet und jetzt müssen wir alles umwerfen. Katastrophe. Aber ich hoffe, wir schaffen das.
Das hoffe ich auch. Also ich mittlerweile bin ich auch schon wieder ein bisschen entspannter und freue mich jetzt sogar wieder ein bisschen hier auf euch. Und es ist noch jemand dabei. Der André ist wieder da. Hallo André.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte gleich sagen, ich habe fußballerisch eine so beschissene Woche hinter mir. Ich wurde beschissen, es war beschissen, die Spiele zum Teil waren zum Ansehen beschissen. Und ich dachte mir ganz ehrlich, ich bin die ärmste Wurst der Welt, aber liebe Grüße auf Schalke. Das ist ja noch viel beschissener Schalke-Fan zu sein.
Ja, die Fußballwoche hat für dich und ja, für alle, die es mit 96 halten, ja dann doch vielleicht noch so ein bisschen ein positives Ende genommen. Es ist ja immer schwierig, wenn Freitag gespielt wird und man verliert und hat dann noch das ganze Wochenende vor sich. Ich meine, auch so ist es eigentlich, also wir sprechen drüber, wir gehen einfach mal rein, wir fangen einfach mal vorne an. Wir haben eine Aufstellung gesehen, die sich natürlich, das war zu erwarten, von dem unterschieden hat, was wir am letzten Wochenende gegen Peine-Ost gesehen haben. Leopold und Kunze sollten wieder zurückkehren, das sind sie auch. Ja, aber ansonsten waren da nur drei Spieler am Anfang auf dem Feld, die beim letzten Mal gestartet sind. Das waren Zieler, Neumann und Neid. Das war schon so ein bisschen komisch und überraschend, diese Aufstellung. Also wir hatten so mal als große Überraschung hinten links Eze. Mit dem hatte ich nun gar nicht gerechnet. Wie schlecht
er selbst auch nicht.
Er selbst wahrscheinlich auch nicht, obwohl er hat, finde ich, schon halbwegs ordentliches Spiel gemacht. Also für mich zumindest nicht ganz so schlimm wie erwartet, aber dazu später noch mehr. Vogelsammer vorne in der Spitze und mit dem Gangkamp zusammen irgendwie. Also ich meine, Nielsen wurde die ganze Zeit gefeatured in der Woche in den Matzak-Medien. Bei Kicker gab es auch einen Bericht. Und dann spielt er nicht mal von Anfang an. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Und ja, Momolu kam noch rein und es war alles schon ein bisschen wild, ne? Chris, also irgendwie.
Also sollte jemand in der VNW-Podcast-Community diese Aufstellung prognostiziert haben, möge er sich bitte bei mir melden und die nächsten Zahlen vom Euro-Jackpot mitteilen. Also hätte André diese 100 Euro, die ja in der letzten Sendung schwebten, auf diese Aufstellung gesetzt, dann müsste hier keiner mehr arbeiten gehen. Also da konnte man nur von überrascht sein. Gut, Tresoldi, Trainingsunfall kurz vorm Spiel noch zusammen, ja. Crash mit dem Torwart, wie man dann gehört hat. Aber mit Eze hat doch niemand gerechnet, ganz im Ernst jetzt. Aber ja, so schlecht hat er es nicht gemacht. Auf jeden Fall besser als das, was ich in den letzten Wochen von Dovik gesehen habe.
Ja, das kann man wohl sagen. André, möchtest du dich dazu noch äußern, zu dieser interessanten Startaufstellung?
Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das sollte. Ich kann mir das nur erklären, dass es da irgendwelche Blessuren gab oder irgendwelche Verletzungen oder irgendwelche Spieler, die nicht fit waren oder wo die Katze gestorben ist oder so. Also für eine Mannschaft nach dem Derby, die trotz alledem, wir sagen es jede Woche wieder, es wird nicht reichen, aber wir haben Ambitionen. Auf Schalke fährt, fand ich das von Breitenreiter eine sehr gewagte Aufstellung. Sie hat ja auch, ohne jetzt vorzugreifen, auch wirklich nicht funktioniert. Aber es war schon sehr, sehr überraschend. Also da muss es ja irgendwas gegeben haben, um den Tadel zu erklären, um den Ise zu erklären. Ja,
auch ein Tomiak über 90 Minuten draußen, obwohl Kunze relativ früh ja auch verwarnt war.
Ja gut, den habe ich aber auch draußen gelassen. Also den habe ich in meiner Aufstellung auch draußen gelassen.
Ja, aber ich sag mal, spielerisch hast du ja absolut recht, weil man muss sich ja die ersten, also ich habe mich so nach einer Viertelstunde gefragt, wann hat sich eigentlich Braunschweig umgezogen und wieso bin ich in so einer Zeitschleife gefangen? Weil so spielerisch vom Aufbau war das genau das Gleiche, was wir letzte Woche gesehen haben, nämlich abartig schlecht, also da ging ja gar nichts. Immer nur langer Hafer nach vorne, Hail Mary und vorne hilft der lieber Gott. Nicht. Also das war wirklich Katastrophe. Wir hatten überhaupt keinen Plan in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten. Hm. Und es entwickelte sich ja dann erst so ganz mühselig so mit der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit.
Ja, es war aber auch von beiden Seiten, glaube ich, relativ viel so zufallsabhängig und so situativ, was da so passiert ist. Also ich hatte da bei Schalke jetzt auch nicht so den Eindruck, dass die so einen klaren Ball gespielt haben, aber nichtsdestotrotz war das von 96 natürlich auch fast nur schlechter und leider wurde dann in der 27. Minute die Passivität von den Roten auch bestraft, denn man hat den Schalkern relativ viel Platz gelassen, allen voran Karaman, der dann mal so nach rechts außen spielt und einfach mal dann den Aydin anspielt, der dann mal abzieht. Und Ise, der, finde ich, ein bisschen weit weg stand in der Situation, das fand ich nicht so gut, fälscht den Ball dann leicht ab, leider nur leicht. Und der fällt dann dem Antwi Adier vor die Füße oder ja, er hält's Knie rein. Und aber da standen alle irgendwie so und haben mal ein bisschen Spalier gestanden. Also ich hab da... Also da war ich von der Abwehr echt bedient.
Ise hat sich leider viel zu sehr darauf konzentriert, die Hände hinterm Arm zu verschränken, um ja kein Handspiel oder keine Angriffsfläche für den Arm zu geben. Aber er ist halt vom Gegner weggeblieben, anstelle den Gegner unter Druck zu setzen. Und dann kann der Gegner sich den Ball so zurechtlegen, wie er möchte und kann da versuchen, das war wohl, glaube ich, eher ein Schuss als denn ein Passversuch, fällt schon unglücklich ab. Gut, das kann passieren, aber es zeigt halt letztendlich, dass das Prunkstück der Hinrunde nur noch eine Sollbruchstelle jetzt inzwischen ist, nämlich die Abwehr. Da passiert leider viel oder momentan viel zu viel in der Richtung und das sollte dem Trainer vielleicht zu denken geben.
Okay, aber fairerweise, also da stimme ich dir ja prinzipiell auch zu, aber fairerweise muss man sagen, Tomiak hat die ganze Zeit gespielt, jetzt war er nicht auf dem Platz, links hattest du immer einen Wodwig gehabt, der war diesmal nicht auf dem Platz, Moroja war ja auch nicht da, das heißt, die Abwehr war ja schon stark umgestellt und ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht muss der Trainer verantworten, aber dass da natürlich eine gewisse Unsicherheit, dass da gewisse Abläufe nicht passen, das ist verständlich. Das ist halt das Risiko, wenn du so eine Aufstellung wählst oder eben wählen musst. Unnötig aus meiner Sicht. Also es ist,
ja, da bin ich bei dir, wenn es um die Zuteilung geht und so weiter. Aber ich sag mal, das, was ich gerade meinte mit Ise, was er da falsch macht, das ist nun das kleine Einmaleins des Verteidigers, ne? Dass du den, also nicht nur stehen bleibst und darauf wartet, dass der.
Du hast völlig recht, Chris. Ich will das gar nicht in Schutz nehmen. Ich will nur sagen, Ise hat ja auch zu Recht Ewigkeiten nicht gespielt und dass er auf einmal heute auf dem Platz stand. Ich glaube, du hast das in deinen Anfangsworten ja gesagt. Der war ja selbst am meisten überrascht. Das führt dann eben dazu. Also ich meine, gute Mannschaften, egal, also nicht gute Mannschaften, erfolgreiche Mannschaften. Erfolgreiche Mannschaften haben einen Kern und dieser Kern spielt. Und da wird auch sicherlich mal rotiert, um da ein bisschen die Kräfte zu steuern, aber da ist der Kern. Und jede gute Abwehr, jede starke Abwehr in Europas Ligen ist normalerweise immer gleich aufgestellt. Da wird mal ein Spieler ausgetauscht. Heute haben wir drei Spieler ausgetauscht in der Defensive. Wenn wir sogar rechnen, dass Kunze und Leopold zurückkommen, sind es ja sogar fünf. Also, wenn wir die jetzt auch defensiv mitrechnen. Und das ist schon... Boah, das ist
ja gut, nun muss man natürlich auch sagen, dass das defensive Zentrum, so wie wir es halt bisher mal gekannt haben, mit den Innenverteidigern und davor eben Leopold und Kunze, ja jetzt nicht zum ersten Mal so zusammengespielt haben. Aber ihr habt natürlich beide vollkommen recht. Halstenberg fällt kurzfristig aus. Tomiak spielt deswegen noch nicht mal, Ise kommt rein, dem muss wieder rechts spielen, weil Moroja gesperrt ist. Ich meine, ich halte ja immer viel von dem oder habe immer viel von ihm gehalten, aber letztendlich bin ich da auch trotz alledem mehr bei Moroja und da müssen wir auch schauen, was das so wird in Zukunft. Jedenfalls hat man aber natürlich auch heute, nicht nur heute, aber auch in den letzten Spielen schon gesehen, dass dieses Punktstück Abwehr tatsächlich so ein bisschen bröckelt unter Breitenreiter.
Also es war meiner Meinung nach, wir können das klar sagen, die schlechteste Aufstellung von Hannover 96 in dieser Saison. Und ich hoffe, es war das letzte Mal die schlechteste Aufstellung.
Ich denke, das war vielleicht auch so ein bisschen von Breitenreiter so gedacht, dass er vielleicht auch ein, zwei, drei Leute, die beim letzten Mal beim Derby nicht so gut performt haben, um es mal vorsichtig zu sagen, vielleicht einfach mal so eine kleine Denkpause auf der Bank geben wollte. Nichtsdestotrotz, wir haben ja dann später gesehen, und da greife ich jetzt ein bisschen vor, dass mit den Kernspielern, die wir ja sonst schon mal öfter gesehen haben, die dann später ja alle noch kamen, vielleicht auch mit einer leichten taktischen Umstellung, dann es dann auch besser lief. Wobei, das war dann schon sehr am Ende. Aber gut, die erste Halbzeit können wir mal abhaken, die war eigentlich...
Nee. Also wenn du jetzt vorstellst, dann spiele ich also nochmal zurück, weil einen Satz möchte ich noch sagen.
Ich bin mit der ersten Halbzeit erstmal durch, aber wir können erstmal noch bei der ersten Halbzeit bleiben. Gerne noch einen letzten Satz oder zwei dazu, bitte. Das ist
gar kein Problem. Zu dem Thema Aufstellung, erste Elf, erfahrene Kräfte. Ich hoffe, wir sind uns hier einig, dass wir bei der Aufstellung von Vogi sehr deutlich gesehen haben, warum dieser Mensch keine Rolle mehr spielen sollte. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine gelungene Ballannahme im Spiel vorne drin gegeben hat. Laufwege von der Hölle. Dieser Sitzfallrückzieher in der 17. Minute, weil er es nicht geschafft hat, einen 5-Meter-Pass nicht abprallen zu lassen. Also was nutzt denn einem Robustheit des Spielers, wenn dieser Spieler beschlossen hat, gar nichts mit dem Spiel zu tun haben zu wollen? Also das war so unterirdisch heute wieder. Ich kann nur hoffen, dass sich Zieler oder wer auch immer der Torwart war, der mit Rizzoldi zusammengerasselt ist, dass der sich ein bisschen zusammenreißt in Zukunft. Weil Vogi möchte ich tatsächlich bitte nie wieder in der ersten Elf sehen.
Absolut. Also da bin ich voll bei dir. Das hat
aber es war nicht überraschend. Ne? Also ich verstehe Christians Furor und ich teile Christians Fazit, aber falls Christian überrascht war, ich habe das jetzt nicht so rausgehört, er war ja im Furo, aber falls Christian überrascht war, diese Überraschung kann ich nicht teilen. Also, dass Vogel, sag mal, uns nicht nach vorne bringt, habe ich schon länger so gefühlt.
Ich habe ja gesagt, ich hoffe, wir sind uns jetzt mittlerweile alle einig, dass, also nur für den Fall, dass es irgendwo auf diesem Planeten noch einen Zweifler gegeben hat und gesagt haben, die haben keine Ahnung, Vogi ist ein guter Mann, dann bitte das Spiel heute nochmal über volle 90 Minuten beziehungsweise bis zu seiner Auswechslung angucken und dann in tiefer Demut und Schande darüber nachdenken, was man vorher so erzählt hat.
Ja, absolut. Ein weiser Mann hat vorhin, glaube ich, auch gesagt, der taugt nicht mal mehr als Joker. Insofern, das haben wir, glaube ich, heute deutlich gesehen. Und wenn wir damit das Thema Startaufstellung und erste Halbzeit jetzt auch mehr oder weniger abschließen, würde ich sagen, Vogelsammer war definitiv der schwächste Teil in dieser Startaufstellung. Das hat man deutlich gesehen. Insofern hoffe ich auch stark, dass wir den, wenn überhaupt, dann vielleicht noch mal für die letzten 5 Minuten sehen, um mal einen Ball zu halten oder so. Aber ich weiß nicht, ob er das so gut hinkriegt. Jedenfalls war die erste Halbzeit eigentlich zum Vergessen. Wir lagen 0-1 hinten und gehen in die zweite. Und eigentlich geht's da so weit weiter. Ich war ein bisschen überrascht, dass Breitenreiter nicht auch heute schon zur Halbzeit gewechselt hat. Hat er dann in der 57. getan. Matondo kam für Mumulu, Rochelt kam für Lee. Lee hat mich gefreut, dass er wieder dabei war, hat aber auch nicht so richtig viel Impact gehabt, fand ich. Matondo, ja gut, kann man glaube ich nach dem Spiel auch sagen, hat ein bisschen für Aufregung vorne gesorgt, aber auch nur ein bisschen. Ansonsten ging es eigentlich so weiter. 96 kam vielleicht ein bisschen besser ins Spiel. Es wurde dann irgendwann, schon ein etwas offeneres Spiel, auch von beiden Seiten.
Ab der 60. gab es mal was zu gucken. Ne? Den Kopfball von Leopold, der da nach der Ecke vorbeigeht, den er ein bisschen besser treffen kann. Der sehr schöne Abschluss, wie ich fand, in der 67. von Jessic, den Karius ganz gut hält. Ja. Das waren so ein bisschen die ersten Lebenszeichen, dass man das Gefühl hatte, okay, offensiv findet doch irgendwas statt, aber es war noch etwas weit davon entfernt, dass man sich wirklich Hoffnung machen konnte.
Absolut, und es war für mich so ein Zeitpunkt, wo ich dann auch gesagt habe, weißt du was, du konzentrierst dich einfach weiter auf die Gerichtsverfahren, auf die Lizenzfragen, weil von dieser Art des Fußballs möchte ich mich einfach nie mehr belästigen lassen. Rizzoldi da in der 82. Der den Ball sehr kläglich übers Tor bringt, obwohl er, glaube ich, 5-6 Meter da vor der Bude steht, wo ich mich auch frage, also wer so aufs Tor schießt, der haut auch mit der Klobürste auf die Piñata. Da war ich maximal frustriert. Da habe ich gedacht, es kann heute passieren, was will, wir kriegen eh keinen mehr vorne rein. Und selbst wenn wir völlig frei aufs Tor zu laufen.
Ja. Ja, André, wie hast du dich so im Laufe der zweiten Halbzeit gefühlt?
Genauso wie die erste Halbzeit, genauso wie das Braunschweig-Spiel, im Prinzip genauso wie nahezu jedes Spiel unter Breitenreiter bisher. Sieht alles okay aus. Fernab jetzt mal vom Ergebnis, es war hinten lagen, das war natürlich Käse. Es sieht alles okay aus, aber es fehlt einfach irgendwie dieser Schwung, es fehlt dieser Wille, es fehlt dieses Gefühl, gleich machen wir eins. Jeder kennt das doch. Es gibt doch so Mannschaften, da hat man das Gefühl, oh, jetzt laufen die an, jetzt ist der Druck groß, gleich klingelt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Das haben wir gar nicht. In keinem einzigen Spiel haben wir das. Heute hatten wir das auch nicht. Und dann ist es halt zweite Liga. Ich meine, das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Solche Spiele wie heute können wir uns drüber freuen. 3 Punkte, alle, alle. Aber das ist halt zweite Bundesliga. Das ist einfach grottenschlecht. Das ist einfach urpeinlich, dass man überhaupt aus so einem Spiel, dass es überhaupt 3 Tore gibt, das ist ein 0-0-Spiel gewesen. Mhm. Und das, klar kann das immer gehen, das ist Fußball, aber also das ist einfach zu wenig und es verzerrt im Prinzip die tatsächliche Leistung. Und Das ist etwas, das kann gefährlich sein. Wenn das jetzt einen Boost bringt, Selbstvertrauen bringt und wir deswegen die nächsten Spiele dominant auftreten, gut spielen, super, dann war alles gut. Aber ich habe das Gefühl, es verschleiert immer so ein bisschen. Jetzt fahren 5000 Leute glücklich nach Hause und denken, wir sind die geilsten. Nee, Leute.
Nee, ja, gut, das glaube ich aber nicht. Also ja, ich glaube schon, dass die Leute das sehen. Ne? Mhm. Also die Frage ist ja, was Breitenreiter sieht, das werden wir ja in der PK dann später sehen. Schuchti, Ich wollte hier aber nicht das Wort abgreifen.
Tut mir leid. Gottes Willen, ich wollte nur gerade noch mal so ein bisschen euch wieder einholen. Wir wollen auch bald in Richtung Ende der zweiten Halbzeit springen. Ich wollte nur noch mal die Wechsel noch mal nachreichen. Trisoldi kam dann doch noch in der 71. für einen Gangkamm. Und Nielsen in der 72. für Vogelsammer. Und
darf ich da mal ganz kurz rein, weil du es gerade sagst? Ja. Jedes Mal wird in Gangkamp ausgewechselt der physisch beste Stürmer, den wir haben. Habt ihr je, ich hab
der Einwand,
nicht wirklich das Gefühl, dass der platt ist. Habt ihr das Gefühl, dass er jedes Mal platt
ist? Nein. Vor allen Dingen ist er der Einzige, der da vorne auch den Ball halten kann. Der wird in sehr komplizierten Situationen teilweise angespielt und schafft es durch seine, Entschuldigung, Robustheit, Körperlichkeit, durch seine Ballbehandlung, sich immer zwischen den Ball und den Gegenspieler zu bringen und ist da vorne ein sehr wertvoller Faktor. Der rennt durchgehend die Leute an, ist zweikampfstark. Ich verstehe es auch nicht, ob es einfach eine Message an die Bank sein soll, dass auch diese Leute Spielzeit kriegen. Aus der Spieltaktik her verstehe ich es nicht, weil gerade 20 Minuten vor Schluss, er hatte auch gerade an die Latte, also 4 Minuten vorher an die Latte geschossen, beziehungsweise Karius zu einer guten Parade gezwungen.
Ja.
Das ist ja auch ein Signal an den Spieler, den du runternimmst, dass da offenbar die Meinung ist, dass dieser Mensch keine Impulse mehr setzen kann, finde ich schwierig. Bin ich völlig bei dir.
Und er hatte auch, das, wenn man es so nennen kann, die einzige Chance in der ersten Halbzeit mit seinem Kopfball. Der war natürlich nicht besonders druckvoll, aber ne, also ich verstehe es auch nicht. Das ist jetzt ja nicht zum ersten Mal passiert. Das passiert eigentlich fast in jedem Spiel. Und ich habe auch nie den Eindruck, als wenn der platt ist. Also ich meine, der tut natürlich viel, aber der kann das auch. Also ich habe, weiß ich nicht. Also
hätten wir geführt 1-0, kann ich das verstehen, dass du den Offensiven runternimmst. Aber wir lagen 1-0 hinten, zumindest mal aufs Unentschieden hätte ich schon noch gerne gespielt. Und ich finde, das ist auch ein problematisches Zeichen, wenn du dann diesen Wechsel machst. Du bringst ja einen anderen Offensiven rein, aber
ja,
vorher hast du mit Vogelsammer einen Stürmer runtergenommen und hast mit Matondo einen Außenspieler gebracht. Also, ich weiß nicht.
Er hatte ja bis dahin auch positionsgetreu gewechselt. Die ersten 4 Wechsel waren ja ziemlich positionsgetreu, nicht? Also Nielsen für Vogelsammer, Trisoldi für den Gangkamm. Das ging ja dann erst in der 82. als Gindorf für Eze kam. Und das hat, glaube ich, wahrscheinlich dann doch nochmal den entscheidenden Impact gebracht. Denn tatsächlich haben wir es in der 87. geschafft, auch unter Beteiligung von Lars Gindorf den Ausgleich zu schießen, denn Lars Gindorf zieht einfach mal ab Und der Ball prallt von der Querlatte einfach mal zurück aufs Feld und fällt Rochelt vor die Füße, den er eigentlich, finde ich, auch sehr gut reinmacht. Also da hätte sich wahrscheinlich ein Vogelsammer, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber wahrscheinlich ein Fußball gebrochen bei dem Ball, den er, wenn er ihm vor die Füße gefallen wäre. Und eine Minute, nicht mal eine Minute später gibt es durch Harbert Nielsen nach der Ecke den 2:1 Siegtreffer. Und da habe ich ehrlich gesagt die Welt nicht mehr verstanden. Es tut mir leid, aber das hast du ja vorhin schon gesagt und deswegen sind wir jetzt auch wieder an dem Punkt.
Das eine ist ein Distanzschuss, der einfach, ja, der ging es zwar nicht direkt rein, aber der dann natürlich abgefälscht, Torwart lässt abprallen oder er geht an die Latte, was auch immer, wieder ins Spiel kommt und da steht halt ein Stürmer, ein Offensivspieler. Mhm. Das kann immer passieren. Das kann dir sonntags passieren wie samstags aus 25 Metern. Das kannst du auch im Zweifel nicht verteidigen. Also sowas kann immer mal reinrutschen bei jeder Mannschaft, in jeder Liga auf dieser Welt. So. Aber es ist natürlich typisch zweite Liga, dass es nur so sein kann. Und was kommt als nächstes? Das Einzige, was wir einigermaßen können, in den Standard. Ja, also das ist schon, haben wir überhaupt schon ein Tor aus dem Spiel erzielt unter Breitenreiter? Gefühlt nein.
Aber das, was mich da so ärgert, und das wollte ich eigentlich nur noch mal dazu sagen, dann darf auch gerne Chris sich dazu noch mal äußern, das, was mich daran so furchtbar ärgert, ist, dass zu dem Zeitpunkt es tatsächlich so war, dass 96 es geschafft hat, tatsächlich mal ein bisschen Willen und Energie nach vorne zu zeigen und das einfach mal zu wollen. Und wie du eben schon richtig sagst, in der zweiten Liga, ja mein Gott, da musst du auch mal mit der Brechstange irgendwie versuchen und mal draufhalten und dann geht der Ball an die Latte und fällt irgendjemandem vor die Füße. Aber das musst du auch machen. Das muss ja, solche Situationen musst du ja auch kreieren. Und das sieht dann vielleicht auch nicht schön aus. Und dann musst du Ecken provozieren. Ecke. Ich meine, wenn du weißt, dass du gut bist in Standards, und ich meine, das sollten sie vielleicht schon wissen, dass sie das einigermaßen hinkriegen, dann müssen sie doch auch Ecke über Ecke bekommen. Und das haben sie haben so ein bisschen eine Schippe draufgelegt und plötzlich fallen zwei Tore und man geht mit 3 Punkten irgendwie nach Hause und weiß gar nicht so richtig, wie man die bekommen hat.
Ja, aber du also brauchst Edwin Gindorf dafür. Das ist halt auch erschreckend.
Ja, der hat aber auch
kein Rochelt, kein Tesoldi, kein Vogelsammer, kein Harvard Nielsen. Du brauchst einen Gindorf, ja, der sich das Herz nimmt, der junge Bengel, der sich das Herz nimmt und da aus 24 Metern oder was weiß ich was abzieht, um überhaupt diese Situation, du hast ja völlig recht, überhaupt zu ermöglichen. Hm. Gegen einen Gegner, ich will jetzt ja nicht den armen Karius, der war ja mal im Champions League-Finale, will ich ja nicht schlecht reden, aber bei einem Gegner, der in dieser Saison schon 17 Torhüter auf dem Platz hatte. Also.
Ja, erstmal musst du sagen, dass Karius heute gezeigt hat, zumindest beim zweiten Gegentor, dass er seit Liverpool nichts verlernt hat. Ne? Also das muss man ja schon mal festhalten. Und Schuchti, also es ist ja aber nicht wirklich so, dass wir Schippe und Schippe draufgelegt haben. Ich fand schon,
eine
Schippe. Gut, in den leeren Eimer haben wir ein bisschen Sand gefüllt.
Ja, ne? Also, ja, immerhin.
Das Ausgleichstor, da kann man schon ein bisschen glücklich zu, ne? Also Gindorf zieht da schön ab. Bei Rochels Tor habe ich gedacht, der steht im Abseits, aber das lag auch daran, dass ich mit Schreien beschäftigt war. Beim zweiten Tor habe ich gleich wieder geschrien, aber meine Frau an, nämlich weil sie auf einmal im Fernsehen stand und mir zeigen wollte, was sie beim Kinderbazar gekauft hat. Aber okay, alles in der Luft, ne? So, ja. Und dann ist doch gar nichts. Und in dem Moment schrie ich dann auch schon, ne? Also hier waren auch sehr viele Emotionen zu Hause, ne? Der Lütte war wach und alles hübsch. Die feurigsten Emotionen, André, die fanden heute bei uns zu Hause, glaube ich, statt. Wir haben heute sehr viel Glück gehabt und das meinte ich halt eingangs auch mit, eigentlich müssen wir uns ein bisschen schämen, dass wir diese 3 Punkte mitgenommen haben, weil die spielerische Leistung war für mich heute nicht viel anders als letzte Woche.
Ich finde es aber ganz, ganz grandios, dass du das genauso erzählst, weil bei mir war es nämlich so, komplette Leere. Ich habe geschmunzelt, ich fand es ein bisschen witzig, aber es war eben nicht diese Emotion, die du hattest, da beneide ich dich ja drum, dass du die noch hast. Ich hatte eine Leere, ich habe drum geschmunzelt, es wäre mir auch nahezu, natürlich möchte ich, dass wir gewinnen, aber es war mir egal gewesen, ob es ein 1-0, 1-1 oder 1-2 am Ende ist, es war dann wirklich nur zum Schmunzeln, aber dieses Gefühl so, ja, wie geil ist das, hatte ich überhaupt nicht, es tut mir leid. Und das hat auch die Mannschaft nicht vorher versucht zu entfachen. Und das meine ich halt. Ich wünschte mir so sehr, dass es aufgrund einer Druckphase passiert wäre. Da wäre ich mitgegangen, da wäre ich auch aus dem Sattel gegangen. Aber das war null das Gefühl, da gebe ich Chris völlig recht. Es waren 2 Tore aus dem Nichts. Und Schalke wird heute sich die ganze Nacht fragen, wie zum Henker ist uns das passiert? Es kann uns scheißegal sein, wir haben die 3 Punkte. Aber das, also ein bisschen souveräner würde es mich schon in den nächsten Wochen freuen.
Wir dürfen es auf jeden Fall bitte nicht, also natürlich 3 Punkte Erfolg, aber wir dürfen es nicht als leistungstechnischen Erfolg verbuchen. Das wäre fatal.
wenn jetzt der Trainer heute so Sachen sagt wie, ja, wir haben uns nochmal aufgebäumt, wir haben das Konzept. Nein, wir hatten Scheißdusel. Bitte nenn das so. Sag, natürlich ist es ergebnistechnisch, worauf man aufbauen kann. Das bringt uns in eine nicht schlechte Position in der Tabelle. Wir sind jetzt Sechster, wir sind auf 2 Punkte ran. Morgen nehmen sich vielleicht Paderborn und Lautern, oder Sonntag, weiß ich nicht, Paderborn und Lautern ein bisschen noch Punkte weg, das wäre schön. Tabellentechnisch ist das auf jeden Fall ein Erfolg, bitte aber auch mehr nicht.
Ja gut, also ich wollte jetzt hier auch nicht das alles jetzt plötzlich hier wieder hochloben und dieses berühmte Wort wieder in den Aufstieg nehmen, wo ich ja letztes Mal gesagt habe, wer das in meiner Gegenwart nochmal in den Mund nimmt, dem gebe ich eine Schelle. Ich fand aber schon, auch wenn man das gesamte Spiel natürlich sehen muss und sagen muss, okay, das war einfach nichts, dass man zumindest den Spielern mal die letzten 10 Minuten zeigen kann und sagen kann, okay, Leute, also das war jetzt zwar auch nicht geil, aber das war wenigstens mal ein bisschen Elan, ein bisschen Impact, ein bisschen mehr Druck, ein bisschen, ne? Das lag auch an einzelnen Spielern, die dann natürlich so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass das dann noch so ein bisschen mehr funktioniert hat. Aber natürlich war das Spiel an sich. Also da sollte man sich bitte überhaupt nicht irgendwie da drauf ausruhen und sagen, so jetzt sind wir wieder wer. Also um Gottes Willen.
Nein. Aber es ist ein gutes Beispiel. Also ich sag jetzt mal, ich bringe jetzt einen richtig blöden Vergleich, weil ihr sagt, ja, ist der bescheuert. Bayern gegen Manchester United damals, Champions League Finale. Das Spiel heute ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, immer dran zu bleiben und dass jede Minute etwas passieren kann. Bedeutet, dass es sich immer lohnt, einen Ball nochmal hinterher zu laufen, eine Ecke nochmal rauszuholen, weil Fußball halt einfach ein Sekundensport ist. Es ist scheißegal, ob du 80 Minuten das Spiel gemacht hast, 2 blöde Aktionen vor Schluss und du verlierst 2-0 oder 2-1. Ne? Das hat Bayern damals lernen müssen, die das Spiel damals hätten wahrscheinlich gewinnen müssen. Und das hat das Spiel heute gezeigt, wo wir zumindest nicht hätten gewinnen dürfen.
Ja, genau. Und das darfst du eben nicht nur die letzten 10 Minuten mal machen, sondern das solltest du nach Möglichkeit das ganze Spiel über machen. Und André hat es ja auch schon mal gesagt, er sei ein anderer Lieblingsverein,
Ich will ja nichts drüber hören hier.
Nee, aber du hast ja schon richtiger. Ich wollte sagen, dass du gesagt hast, dass die das über 90 Minuten machen oder über 100 Minuten, ja, je nachdem, wie lange das Spiel dauert. 120. Und das ist eben das, was ich mir bei 96 auch mal wünschen würde. Vielleicht nicht über 90 Minuten, aber wenigstens mal über eine Halbzeit oder so. Und gut.
Ja, aber so. Olaf, ich möchte jetzt bitte...
Wir wollen zum Ende kommen, André.
Ja, absolut. Ich möchte deswegen zum Schluss, du hast ja die positive Rubrik hier. Ich möchte jetzt was unbedingt Positives sagen, und zwar als allererster, weil sonst nimmst du mir wieder weg. Diesmal bin ich nämlich clever.
Okay,
und
mach zwar, mal.
Was ich wirklich bockstark finde, und ob das jetzt unter Breitenreiters Motivationsrede fällt, unter vielleicht doch auch Glück und Dusel, wie Christian sagt, ob es vielleicht am Ende auch ein bisschen erzwungen ist, was auch immer, aber wir gewinnen auswärts knappe Spiele. Einen wunderschönen Gruß an Herrn Leitl. Das hat es unter dir nie gegeben, du Penner. Deswegen möchte ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, das gefällt mir. Ja, das sind keine großen, grandiosen Auftritte. Das ist nicht Gala-Fußball mit Glitter und Konfetti. Aber die Punkte kommen. Wir sind auswärts viel, viel, viel stabiler als in der Hinrunde und in den letzten Jahren. Und das ist ein Pfeiler für Erfolg in der zweiten Liga. Natürlich darfst du dann zu Hause nicht dauernd unentschieden spielen, ist auch klar. Aber das ist etwas sehr Positives. Da muss man sagen, Breitenreiter positiv anzurechnen. Das ist der 3. Auswärtssieg. Vorher hatten wir, glaube ich, einen unter Leitl insgesamt.
Chris, was nimmst du denn Positives aus dem Spiel mit?
3 Punkte und damit bin ich raus für heute.
Sehr gut. Ja, ich nehme mit, dass mich freut, dass Havard Nielsen endlich mal wieder das Tor getroffen hat. Und ein Tor des Willens, ein Kopfball des Willens, ja, das nehme ich mit, natürlich auch die 3 Punkte, aber ich glaube, über die freuen wir uns alle. Ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt Länderspielpause? Muss ich jetzt direkt mal passen, weiß ich nicht, egal. Also wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Spiel der Roten wieder. Und hoffentlich können wir dann wieder einen Sieg feiern. Und wir sind übrigens immer noch, und das kann man vielleicht auch positiv mitnehmen, die einzige Mannschaft im deutschen Profifußball, die noch ungeschlagen ist im Jahr 2015. Das ist doch was Feines, oder?
2025 auch, sind schon 2 Jahre.
29.3. Heimspiel gegen Magdeburg. Stadion voll machen, Freunde. Die kommen bestimmt mit vielen. Wir freuen uns auf euch.
Ja, super. Danke, Chris. Das ist doch wunderbar. Ja, hervorragend. Dann sehen wir uns, und beziehungsweise wir hören uns natürlich dann auch spätestens dann wieder. Und in diesem Sinne, niemals allein. Bis dann. Tschüss.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.